Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W?
Die Nord-Süd-politische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air.
Ihr hört den Süd-Nord-Funk, das ist die IZ3W-Magazinsendung heute am 5. März. Einen schönen Nachmittag, schön, dass ihr zuhört. Ich begrüße euch am Mikrofon. Heute sind Martina und Lisa.
Ja, und die Dear White People ist der Name der gleichnamigen Serie des Streaming-Anbieters Netflix. Und es dreht sich auf recht bissig satirische Weise um eine Gruppe afroamerikanischer Studierender der fiktiven Winchester University und um Rassismus. An die Titelidee anknüpfend fand Anfang Februar das gleichnamige Symposium Dear White People in Freiburg statt. Organisiert wurde der Kongress von Zusammenleben e.V. und einem breiten Bündnis von Aktionsgruppen aus Freiburg.
Eine postrassistische Gesellschaft, kann es die überhaupt geben? Und wenn ja, wie kann sie geschaffen werden? Und ist eine postrassistische Gesellschaft frei von Rassismus? Diese Fragen hat der Süd-Nord-Funk an einige Teilnehmenden des Dear White People Kongresses gestellt, die halt geladen waren, um Workshops anzubieten oder Vorträge zu halten.
Ihr hört im Laufe der Sendung ein Interview mit Tupoka Oget, der Autorin des Buches Exit Racism, des Weiteren ein Interview mit Calvin Suarez Njal, Historiker und Rechtswissenschaftler aus Brüssel, der sich als Belgier mit togoischer Herkunft vor allem mit dem belgischen Kolonialerbe beschäftigt hat.
Und in der zweiten Hälfte der Sendung hört ihr ein Interview mit Nenad Čupić vom Verein Phoenix für eine Kultur der Verständigung. Der hat in Freiburg einen Empowerment-Workshop angeboten. Zudem sprechen wir auch mit Claude Keil. Er ist interkultureller Trainer und Radiomacher und spricht über die Musterkolonie Togo und das Thema Kolonialismus im Geschichtsunterricht.
Zu guter Letzt hören wir, was die Freiburger Fotografin Severin Kepoti über Identitätspolitik und Strategien hin zu einer postrassistischen Gesellschaft denkt. Und jetzt ein bisschen Musik von Electro Freedom, so heißt der Track.
Jahrhunderte rassistischer Gewalt und Ideologie. Kann eine Gesellschaft das hinter sich lassen? Tupoka Oget ist Expertin, Aktivistin und Autorin des Buches Exit Racism. Hierin beschreibt sie, welche Schritte die deutsche Gesellschaft gehen muss, um Rassismuskritik auf breiter Basis zu verankern.
Der Kongress hat ja den Titel Vision einer postrassistischen Gesellschaft. Hältst du eine postrassistische Gesellschaft für möglich?
Ich glaube nicht daran, dass ich oder meine Kinder oder auch meine Kindeskinder eine wahre postrassistische Gesellschaft erleben werden. Meine Utopie wäre eine rassismuskritische Gesellschaft. Also wenn wir das schaffen, dass wir quasi als Gesellschaft uns tatsächlich auf so einen ernsten, selbstreflektorischen rassismuskritischen Weg begeben, dann fände ich, würden wir schon meine persönliche Utopie leben.
Kannst du das ein bisschen spezifizieren? Was würde rassismuskritisch bedeuten auf einer gesellschaftlichen Ebene?
Naja, einmal finde ich es wichtig, dass wir führen so viele Diskurse, so viele Gespräche über Rassismus, aber immer mit so einer komischen, unzulänglichen Definition, dass wir Rassismus allein im rechten Spektrum verorten. Und ja, das ist total hinderlich. Ich fände es gut, wenn wir also im öffentlichen Diskurs, also in Talkshows und in Gesprächsrunden, den Podien und so weiter mehr über Rassismus als System sprechen würden und davon ausgehen würden, dass Wissenschaft eigentlich schon lange weiß, die Rassismuskritische, dass es eben keine rassismusfreien Räume gibt und dass wir alle rassistisch sozialisiert sind und dass wir das als Ausgangspunkt nehmen und dass wir irgendwie eine Gesprächskultur entwickeln, in der wir tatsächlich über Rassismus sprechen können, wo es nicht immer so stark polarisiert in die bösen Rassisten und wir guten Antirassisten, sondern wo es darum geht, tatsächlich mal selbstreflektorisch reinzuschauen, was hat Rassismus mit uns seit 500 Jahren gemacht und macht es mit uns, was macht es mit unseren Systemen, was macht es mit unserer Sprache, was macht es mit uns selbst, und da hinzuschauen. Das wäre schon mal ein guter Ansatz. Und dann in die einzelnen Systeme genau zu schauen und zu gucken, welche Barrieren produziert Rassismus eigentlich tagtäglich, auch auf der strukturellen Ebene, in der Schule, in der Kita, im Rechtssystem und so weiter.
Du hast ja schon gesagt, wir reden nicht gerne über Rassismus. Rassismus ist immer was mit den anderen Menschen zu tun hat. Du machst ja ganz viel Trainings auch. Also wie können wir als Individuen rassismuskritisch denken und handeln lernen? Wie erreichst du die Menschen?
Also indem wir uns erstmal klar werden, dass keiner von uns außen vor ist. Wir alle sind irgendwie verortbar in dem rassistischen System. Und dass wir es schaffen, das auch weniger moralisch zu tun. Also wenn wir Rassismus so moralisch belegen und Rassismus heißt gleich schlecht sein, dann ist es natürlich ganz schwer, selbst reflektorisch darauf zu gucken und irgendwie festzustellen, was habe ich damit zu tun. Wenn wir aber begreifen, dass wir alle in einem System geboren und aufgewachsen sind und in die Schule gegangen sind, in die Kita gegangen sind und so weiter, das quasi durchdrungen ist von Rassismus, dann finde ich, wird der Zugang leichter. Dann können wir sagen, okay, wir sind alle rassistisch sozialisiert. Und jetzt lasst uns doch mal schauen, wo. Was für Kinderbücher habe ich denn gelesen? Was für eine rassistische Sprache habe ich denn gelernt? Was stand denn in meinen Schulbüchern? Was habe ich denn gelesen über die anderen? Wieso habe ich überhaupt ein Bild über die anderen in meinem Kopf? Und dann kann ich da so ein bisschen, nüchterner rangehen. Und das nicht so schwer moralisch verurteilen, sondern zu sagen, hey, es geht um Verantwortung und es geht darum, mich selbst in diesem rassistischen System zu verorten.
Genau, wir haben alle ziemlich ähnliche Schulbücher gelesen und Kinderbücher und so weiter. Das hat eben was auch mit Lehrplänen zu tun, mit den ganzen Institutionen, durch die wir so durchgehen, Verwaltungen und so weiter. Also was muss sich über das Individuelle hinaus institutionell verändern?
Also als zuallererst mal, und das ist mein Plädoyer, das halte ich, glaube ich, so in Endlosschleife, aber das ist so wichtig, dass alle Menschen, die in irgendeiner Form Multiplikatoren oder Multiplikatorinnen werden, sei es in Kita, sei es in Schule, sei es in der Uni, da müsste strukturell in der Ausbildung Rassismuskritik oder generell Diskriminierungskritik verankert werden. Und das gibt es momentan noch nicht. Momentan ist es so, dass Individuen, die Interesse haben, also Lehrer oder Lehrerinnen, die Interesse haben oder eine Motivation haben, sich dann rassismuskritisch auseinandersetzen. Aber es ist nichts, was systemisch verankert ist. Und das wäre ein ganz, ganz, wenn ich die Entscheidungsmacht hätte, dann würde das das Erste sein, was ich machen würde. Das muss in die Ausbildung rein, damit Lehrer und Lehrerinnen equipped sind, dass sie das überhaupt erkennen, wenn Rassismus im Schulbuch reproduziert wird oder ein rassistischer Vorfall ist und so weiter. Und dass sie dann auch agieren können. Das ist das eine. Und das Gleiche gilt natürlich für alle Menschen in Schulbuchverlagen oder in der Presse, die irgendwie im Pressekontext arbeiten und so weiter. Da überall in die Ausbildung muss das Fach Rassismuskritik, und wenn ich ganz sehr träumen darf, hätten wir auch ein Schulfach, das irgendwie heißt Diskriminierungskritik, wo Kinder von klein auf lernen, rassismuskritisch, diskriminierungskritisch zu denken, weil dann werden wir auch zu Erwachsenen, die irgendwie da nicht mehr so eine Scheu vorhaben.
Gehen wir mal davon aus, du hattest die Macht, du hast alles erreicht. Aber jetzt ist es ja trotzdem noch so, dass Leute mit deutschem Pass hier leben dürfen, andere nicht, andere werden abgeschoben, andere leben in Lagern und so weiter. Also kann es überhaupt ein rassismuskritisches Denken geben, solange es eine extrem rassistische Politik gibt?
Das Ding ist, wenn wir geschichtlich zurückschauen, ich meine, wir hatten eine Zeit, wo schwarze Menschen nicht am gleichen Tisch sitzen durften wie weiße Menschen. Diese Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Das heißt, es gibt ja eine Entwicklung. Es gab gesetzlich verankert, dass schwarze Menschen irgendwie nicht auf die gleiche Toilette gehen durften und so weiter. Und das hat sich verändert. Das heißt, es gibt ja immer schon auch eine ganz starke Widerstandskultur. Und die gibt es auch heute. Und auch ich erlebe diese Polarisierung, die natürlichen Erstarken der Rechten auch jetzt hat. Und gleichzeitig sehe ich aber auch ganz viel Widerstand, der sich sichtbar macht und ganz viele Organisationen und Individuen, die widerständige Positionen einnehmen, die Nein sagen, die das einfordern, dass Rassismuskritik zum Beispiel vorangetrieben wird und so weiter und so fort. Und so in diesen Prozess vertraue ich. Sonst könnte ich ja früh gar nicht aufwachen und so könnte ich auch meine Arbeit gar nicht machen, wenn ich nicht in diesen Prozess vertrauen würde und auch da meine Hoffnung haben würde. Und also ich als Individuum kann immerhin weiterhin Workshops anbieten und hoffen, dass Menschen kommen. Und das Schöne ist, dass gerade in diesen Zeiten, die auch sehr schwierig sind, aber gleichzeitig immer mehr Menschen uns einladen und immer mehr Menschen einen Weg wissen wollen, rassismuskritischer zu werden, um sich stärker zu positionieren. Und an diese Kraft der Menschheit, an diese Liebe und an diese widerständige Liebe glaube ich.
Tupoka Oget war das. Sie hatten einen sehr inspirierenden Vortrag gehalten übrigens zur Eröffnung des Dear White People Kongresses. Sie ist Expertin für Vielfalt und Antidiskriminierung und in ihrem Buch Exit Racism entlarvt sie sehr viele verschiedene Seiten des Alltagsrassismus. Sie zeigt auch, wie man lernen kann, rassismuskritisch zu denken. Ein paar Takte Musik. Freedom Naiman von Quentin D'Artois.
Was wissen und was lernen die Menschen in Togo eigentlich über ihre Kolonialgeschichte? Auch die togoischen Eliten haben die Kolonialgeschichte beschönigt, meint Claude Keil, interkultureller Trainer aus Schwäbisch Hall.
Du bist interkultureller Trainer und Elternmentor und du betreust auch als sozialer Assistent unbegleitete Minderjährige in einer Unterkunft für Asylsuchende. Auf dem Symposium hier, Dear White People, hast du einen Workshop zur Geschichte von Togo und Deutschland angeboten. Und zwar mit dem Titel Die Peitsche, Instrument zur Schaffung einer Musterkolonie, nämlich der Musterkolonie Togo, gemeinsam mit Jonas Billy. Warum habt ihr einen so drastischen Titel gewählt und inwiefern war Togo denn eine Musterkolonie? Was ist damit gemeint?
Ja, also Musterkolonie, weil es sollte eine Kolonie für die Kolonialherren sein. Es wurde einfach mit anderen Kolonien verglichen und da haben die ja ein Gebiet gesucht und das war ja Togo, um einfach den Vergleich mit anderen Kolonien zu machen. Und das hat uns auch geprägt und darüber wollen wir einfach mal so mit den Leuten austauschen.
Wer weiß eigentlich mehr über die togo-deutsche oder deutsch-togoische Geschichte? Die Menschen in Deutschland, die Mehrheitsgesellschaft hier oder die togoische Exilgemeinde oder auch die Menschen in Togo selber? Wissen Sie das Gleiche oder wissen Sie unterschiedliche Dinge?
Ich würde sagen, das ist unterschiedlich, aber meiner Erfahrung nach sind die Diaspora-Bewegung oder die Togoer, die hier leben, die versuchen oder die nehmen diese Zeit, die Geschichte nochmal im Fokus. Klar, also es gibt auch deutsche Archivisten oder deutsche Geschichtsstudierende, die dafür interessieren, aber ich denke, wir Togoer, die hier leben, wir haben auch anderen Bezug mit der Geschichte und unserer Realität. Wenn wir jetzt den Blick auf unser Land werfen und sehen, was es mit Erziehung überhaupt heutzutage zu tun hat, dann für uns ist es ein sehr, sehr, sehr großer Ansporn und Interesse, großes Interesse, uns mehr an unsere Geschichte zu kümmern als andere, würde ich so sagen.
Geschichte ist ein gutes Stichwort. Erinnerst du dich selber an den Geschichtsunterricht in Togo, also während deiner eigenen Schulzeit? Und wie wurde dort der Kolonialismus behandelt und auch die Zeit der Unabhängigkeit des Landes?
Sehr positiv. Also das war so, dass die Lehrer die Togo-Kolonialzeit mit Franzosen oder französischen Pendant irgendwie so verglichen haben. Und dann haben die immer gesagt, okay, ja, in Togo haben wir zumindest die Eisenbahn von Lomé nach Blita und von Lomé nach Anejo.
Was war daran genau positiv und wie bewertest du das auch heute?
Ja, aus meiner Erinnerung war so, dass die Lehrer es positiv dargestellt haben. Aber ich habe mich auch ein bisschen so Gedanken darüber gemacht. Und dann habe ich recherchiert. Ich bin ja kein Geschichtsstudenten sozusagen, wo ich sage, okay, das ist mein Fokus. Aber ich habe mich dafür interessiert. Und dann kam heraus, dass es doch Dinge gab, die nicht veröffentlicht waren und dass die Eliten in Togo die Geschichte nicht so richtig veröffentlicht haben, wie es sein sollte. Und ich freue mich, dass es Menschen heutzutage gibt, die sich sehr, sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen. Ich zum Beispiel selber in Togo auf einer Konferenz, wo deutsche Kolonialgeschichte thematisiert wurde, derjenige Vortrag gehalten hat, der war auch skeptisch auf das, was wir tagtäglich über unsere Geschichte erfahren, der hat auch gesagt, nein, das ist so, das war total brutal. Also es gab richtig brutal schlimme Geschehen, die man normalerweise auch erwähnen müssen.
Ein solches Instrument ist vermutlich die Peitsche, nämlich das Instrument zur Schaffung der Musterkolonie Togo. Nochmal meine Frage, warum habt ihr diesen Titel gewählt, die Peitsche, was ist damit gemeint? Konkret.
Ja, die Peitsche, und ich weiß, dass heutzutage werden durch die Erziehung in Togo auch Kinder geschlagen. Also heutzutage bei uns ist es irgendwie so selbstverständlich. Und ich frage mich immer, woher kommt das? Und das kam so heraus, dass es doch irgendwie so in der Kolonialzeit in unsere Erziehung einfach ja, eingebettet wurde. Also im Laufe der Zeit wurde diese Peitsche als anderes jetzt verwendet, nicht mehr so wie früher, aber wir merken tatsächlich, dass es in der Erziehung irgendwo verankert ist. Wir haben auch die FSJler, die wir nach Togo und Ghana entsenden, die meisten arbeiten überwiegend an Schulen. Und also sie wundern sich jedes Mal, dass an Schulen geschlagen werden. Es ist immer noch so, dass geschlagen wird. Und ich frage mich, wann können wir auch mit dieser Schlägerei aufhören? Deswegen diese Peitsche, das hat auch etwas mit Vergangenheit zu tun, sowohl mit Vergangenheit als jetzige Zeit.
Der Titel dieses Kongresses heißt ja Dear White People. Da sollen sich doch vor allen Dingen Menschen, die sich als weiß bezeichnen oder als solche gesehen werden, angesprochen werden, oder nicht?
Ja, das stimmt. Also die Idee finde ich gut. Ich habe Dear White People, es ist eine Einladung an weiße Menschen, aber es stärkt gleichzeitig die POC, wenn ich das höre als POC, Dear White People, da, ich möchte da hinkommen, um zu sehen, welche White People das ist. Da. Und deswegen finde ich den Titel, finde ich echt wow. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir diese Veranstaltung, die ganze Veranstaltung sogar einladen. Vor allem, ich komme aus dem Land, Schwäbisch Hall, und wir haben auch festgestellt, dass es sehr, sehr schwierig ist, Menschen zu erreichen. Menschen, die sogar POCs, die sogar so anders drauf waren in Togo. Und nachdem die nach Deutschland oder nach Europa gekommen sind, sind sie anders geworden. Das heißt, das Interesse um unsere Wahrnehmung, also Wahrnehmung oder Wertschätzen ist weniger geworden. Oder unpolitisch sind auch Menschen geworden. Und man stellt sich die Frage, warum? Da denke ich auch, dass unser Alltag hier uns einfach, wie soll ich sagen, unser Alltag beschäftigt, dass wir nicht mehr so die Zeit haben, uns um die wesentlichen Dinge zu kümmern. Die Dinge, die uns ausmachen, die Dinge, die eigentlich uns retten können, da haben wir keine Zeit mehr dazu.
Claude Keil, herzlichen Dank für das Interview.
Bitteschön.
Claude Keil ist übrigens regelmäßig beim Freien Radio in Schwäbisch Hall zu hören und moderiert dort eine Musiksendung.
I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. So we've come here today to be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness.
That my eyes couldn't see the color of skin that your pigment brings. That I couldn't feel the lashes of hatred, 'cause racism.
Calva Suarez Njal ist Journalist und Buchautor. Er hat in Togo Jura studiert, später Politikwissenschaften in Brüssel. Njal ist Mitbegründer des belgischen Kollektivs für koloniales Gedächtnis und Kampf gegen Diskriminierung, das unter anderem in Brüssel dem ersten Präsidenten des unabhängigen Kongo, Patrice Lumumba, ein Denkmal gesetzt hat. Wir sprachen mit Suarez Njal über die Bedeutung von Geschichtsbewusstsein für eine postrassistische Gesellschaft, die in seinen Augen nicht ohne eine Kritik am Kapitalismus denkbar ist.
Je suis très heureux de vous rencontrer ici, Calvin Suarez Njal.
Herr Njal, wenn Sie sich an den Geschichtsunterricht während Ihrer eigenen Schulzeit zurückerinnern, wie wurde die Zeit des Kolonialismus und auch die Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten in der Schule behandelt?
Comment était-elle traitée à l'école?
Moi, j'ai grandi au Togo. Je suis arrivé en Belgique à l'âge de 22 ans.
Ich bin in Togo aufgewachsen und kam im Alter von 22 Jahren nach Belgien. In Togo hatte ich Unterrichtsstunden über Kolonialismus, die weit fortgeschrittener waren als die in Belgien. In Belgien finden wir seit 1960 etwas vor, das als Leugnung des Kolonialismus zu bezeichnen ist. Das heißt, man tut so, als hätte es den Kolonialismus nie gegeben. Vor dieser Zeit hatte man die Schülerinnen in Belgien der kolonialen Propaganda ausgesetzt. Die Unabhängigkeit des Kongo 1960 war für viele in Belgien ein regelrechter Schock, vor allem für die Regierung. Denn der belgische Staat dachte, dass der Kongo eine Kolonie bleiben würde. Zumal, da Belgien sehr viel Geld aus dem Kongo abziehen konnte und abzog. Es gab also eine Wut, die dazu führte, dass Belgien einen Schleier über diese Geschichte legte. Und das führte dazu, dass dieser Teil der Geschichte nicht weitergegeben und nicht unterrichtet wurde.
2010, que certains professeurs de leur propre initiative vont commencer à enseigner l'histoire coloniale.
Erst seit Beginn der 2010er Jahre gibt es einige engagierte Lehrer und Lehrerinnen, die auf Eigeninitiative hin die koloniale Geschichte unterrichten. Laut Unterrichtsplan ist das nicht obligatorisch. Darin gibt es zwei Bereiche, die Nord-Süd-Beziehungen und die Dekolonisierung. Nichts davon ist verpflichtend, also unterrichten viele Lehrende diese Aspekte erst gar nicht. Einige, die es doch tun, behandeln lieber die Kolonialgeschichte in Südamerika. Doch es gibt einige junge Lehrer, die entschieden haben, den belgischen Kolonialismus zu unterrichten. Weil sie auf ihn gestoßen sind, weil sie gereist sind oder weil sie Freunde afrikanischer Herkunft haben, die ihnen davon erzählt haben. Oder die einfach eigenständig diese Geschichte recherchieren. In Togo wurde der Kolonialismus im Geschichtsunterricht behandelt. Allerdings finde ich, dass er nicht gut behandelt wurde. Man könnte das besser machen.
In welcher Hinsicht genau war der Unterricht nicht zufriedenstellend?
En fait, ce qu'on enseigne est basé sur des sources.
Was dort unterrichtet wird, basiert auf europäischen Quellen. Doch es gibt afrikanische Quellen. Es gibt bekannte afrikanische Historiker, die man aber nicht aufgreift. Jaik Anta Diop zum Beispiel, Ibrahim Adaba Baké sowie einen anerkannten Historiker aus Burkina Faso. Vor allem aber wird in Togo Geschichte nicht mit dem Ziel der Dekolonisierung des Denkens unterrichtet. Ich habe in der Schule in Togo zuerst die französische Geschichte gelernt und erst später die togoische. Das ist doch nicht normal.
Décoloniser le penser, c'est un keyword pour moi maintenant.
Dekolonisieren des Denkens, das ist ein gutes Stichwort. Wir sprechen hier recht häufig von den Auswirkungen des Kolonialismus, auch des Rassismus auf die weiße Mehrheitsgesellschaft und auf den heutigen strukturellen Rassismus. Wie wird möglicherweise schon in der Schule das Selbstverständnis derjenigen geprägt, die afrikanischer Herkunft sind und nun in Frankreich, Belgien oder Europa leben. Also, wie wirkt die Geschichtsverklitterung auf das Selbstverständnis der schwarzen Community?
L'image de soi de la communauté noire.
En fait, tout d'abord, les noirs, la communauté, je préfère parler des communautés.
Zunächst mal, ich bevorzuge es, über die schwarzen Communities in der Mehrzahl zu sprechen. Denn historisch gesehen oder auch in Bezug auf die Migrationsrouten gibt es Unterschiede. Wenngleich schwarze Menschen, etwa in Belgien, die Tatsache vereint, dass ihre Geschichte nicht angemessen anerkannt wird. Und tatsächlich gibt es da ein Problem mit dem Selbstbild bei den schwarzen Communities.
Quand je dis les noirs, je me réfère à Frantz Fanon. Je me réfère à James Baldwin.
Also wenn ich von den Schwarzen spreche, dann beziehe ich mich auf Frantz Fanon und James Baldwin. Insofern, als dass selbst diejenigen, die sich der Geschichte bewusst sind, die ihr Denken dekolonisiert haben oder dabei sind, es zu tun, sich sagen, dass sie so lange in einem Boot sitzen, wie die anderen diesen Prozess der Dekolonisierung nicht vollzogen haben. Denn wenn eine schwarze Person etwas sagt, so wird ihre Aussage sofort auf alle Schwarzen projiziert. Genau das ist es, was für die Weißen nicht zutrifft. Wenn ich als schwarze Person erfahre, was eine andere schwarze Person gemacht hat, dann assoziiere ich ihr Verhalten ja nicht gleich mit mir selber. Aber wenn es etwa ein Attentat in Brüssel gibt, dann sage ich mir als Schwarzer sofort. Und das Gleiche gilt für die Marokkanerinnen oder Araberinnen. Ich hoffe, dass es kein Schwarzer war. Mit anderen Worten, der institutionelle und strukturelle Rassismus hat einen direkten Einfluss auf unseren Geist, auf unser Denken. Und ebenso haben der Rassismus, des Kolonialismus und die koloniale Propaganda Auswirkungen auf uns und auf die Bilder, die andere über die schwarzen Communities haben.
En fait, pendant 600 ans, on a construit
Man hat diese Bilder im Laufe der letzten 600 Jahre im Denken der Menschen erzeugt. Und das ist nicht einfach, da wieder herauszukommen. Die Medien, die Institutionen, sie transportieren diese Bilder immer wieder bis heute. Und all das hat auch einen Einfluss darauf, wie man heute die Welt wahrnimmt, die Beziehungen der Gesellschaften zueinander, die Stereotypen und Vorurteile, die dann zu faktischen Diskriminierungen führen. Insofern ist die Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung des Gegenübers von der kolonialen Propaganda in Belgien stark geprägt. Und wenn wir die Wurzeln dieses Rassismus nicht offenlegen, indem wir die Justiz und auch die Polizei dazu heranziehen, sowie durch Klagen der antirassistischen Initiativen, dann können wir den strukturellen Rassismus in Belgien nicht lösen.
Sprechen wir über Rassismus. Wie hat sich der Rassismus seit der Zeit des Kolonialismus gewandelt? Sie sagten in einem Interview, der Rassismus von heute sei weniger brutal, dafür umso komplexer und subtiler. Ist Rassismus nicht immer brutal?
Oui, le racisme dans le fond.
Ja, der Rassismus ist in seinem grundlegenden Wesen und in seinen Fundamenten immer brutal. Wir müssen aber unterscheiden zwischen den individuellen Rassisten, die vom Rassismus auch selber mit betroffen sind, die persönlich vom Rassismus krank gemacht wurden, weil das System und die Bedingungen in den Medien, in der Schule, bei kulturellen Aktivitäten vermitteln, dass diese Person den Schwarzen überlegen ist und eine Überlegenheit auch gegenüber allen anderen existiert. Den Asiatinnen, Maghrebinern und so weiter. Aber dieses System erfindet komplizierte Mechanismen, um rassistisches Handeln zu verdecken. Nehmen wir zum Beispiel einen Minister in Belgien, der sagt, dass die Juden und Asiaten viele vorteilhafte Dinge nach Belgien mitgebracht haben, aber die Schwarzen nichts mitbrächten, um die Gesellschaft zu bereichern. Das ist eine Form des Rassismus, die umgekehrt wird.
Mais qui est tourné différemment.
C'est vraiment le mot, l'expression ajouter.
Schon die Wortwahl ajouter im Sinne von bereichern erscheint ja an sich problematisch, oder nicht?
Ça aussi.
Parce que nous sommes le. Je dis souvent que le racisme est la fille aînée du capitalisme. Parce que nous sommes dans un monde capitaliste.
Ich sage immer, der Rassismus wurde aus dem Kapitalismus herausgeboren, weil wir in einer kapitalistischen Welt leben, in der der Mensch aus einem rein ökonomischen Blickwinkel betrachtet und bewertet wird. Also ein utilitaristischer Blick. Im Kapitalismus wird immer danach gefragt, was jemand beiträgt. Wenn du nichts bringst, dann bist du auch nichts wert. Und dann schleppe ich mich nicht mit dir herum. Das sind genau die Kategorien, mit denen wir betrachtet werden. Die Leute reflektieren nicht im Sinne von, was können wir miteinander teilen, im Sinne einer kulturellen Entdeckung oder im Geiste des Begegnens und Kennenlernens des Gegenübers, um die einfachen Dinge im Leben zu tun, die uns erlauben, zusammen in Frieden und bei guter Gesundheit zu leben. Denn das ist es, was den Kapitalismus bedroht. Sie suchen nur danach, was man an Verwertbarem mitbringt. Und das ist es, wie der Kolonialismus und der Rassismus, also die Kinder des Kapitalismus, in das Denken der Menschen Einzug gehalten hat.
Kollektivisten avant, c'est des gens qui partageaient des choses, etc. Mais la montée du capitalisme a fait que on a individualisé les gens. On les a appris à ne plus être solidaires entre eux. Et c'est le même schéma qui est appliqué.
In jener Zeit, als Europa mit dem einzigen Ziel der Ausbeutung der Bevölkerung nach Afrika zog, wurde diese Propaganda in den Köpfen der Weißen verankert. Vorher waren ja auch die Europäer viel kollektiver organisiert. Man teilte sich Dinge, all das. Aber der Aufschwung des Kapitalismus hat die Menschen individualisiert. Man hat ihnen beigebracht, untereinander nicht mehr solidarisch zu sein. Das ist exakt das gleiche Schema, das auf den Rassismus zutrifft. Also die Teilung. Du bist weiß, also bist du den Arabern überlegen. Die Araber wiederum haben gelernt zu glauben, dass sie den Schwarzen überlegen sind. Die wiederum glauben, sie seien den Roma überlegen. Es ist genau das, was den individuellen Angriff oder Kampf gegen rassistisches Verhalten so unwirksam macht. Man schafft es vielleicht, 10 oder 20 Leute davon zu überzeugen. Aber ein Kind, das ja per Geburt kein Rassist ist, wird sich in einem System mit rassistischem Denken entfalten. Die einzige Möglichkeit, den Rassismus aufzulösen, ist es, die Struktur und das System dahinter anzugehen. Und um das zu erreichen, gibt es nur ein Mittel: Bildung.
Sie sind Mitbegründer des Collectif Mémoire Colonial de la Lutte contre la Discrimination, was auf Deutsch so viel heißt wie Kollektiv für koloniales Gedächtnis und Kampf gegen Diskriminierung. Und Sie befassen sich in diesem Kollektiv ja vor allem mit Bildung. Was genau macht das Kollektiv und wie kann auch eine Neubewertung der Geschichte die rassistischen Grundlagen der heutigen Gesellschaft überhaupt stören? Ist ein gesteigertes Bewusstsein für diesen Ausschnitt der Geschichte eigentlich hinreichend, um den Rassismus zu bekämpfen? Und wenn ja, warum?
Le collectif est né avec deux objectifs principaux. Le premier, c'est de s'attaquer.
Das Kollektiv wurde aus zwei Motiven herausgeboren. Zum einen, um sich gegen Rassismus zu wehren. Zum anderen, um das rassistische Denken auf eine strukturelle Art und Weise zu dekonstruieren. Ich erläutere das gleich. An diese Ziele ist ein Statut gebunden. Die Situation der Schwarzen und ihre Beziehungen zu anderen Gruppen der Gesellschaft wird sich nicht verändern, wenn sich nicht strukturell das Bild über sie und über die schwarze Diaspora verändert. Diese beiden Punkte sind eng miteinander verwoben. Daher ist alles, was wir als Kollektiv Mémoire Colonial machen, auf dieses eine Ziel hin ausgerichtet, sei es bei unseren Lehreinheiten über die Geschichte und bei den Stadt- und Museumsführungen, bei Angeboten der Weiterbildung oder bei der politischen Meinungsbildung und beim politischen Lobbying. Das ist das eine.
La lutte contre la falsification historique et la réévaluation de l'histoire. Là, je dis, nous sommes tous dans le même bateau.
Die zweite Sache ist, was wir als Wiederherstellung des Geschichtsbewusstseins bezeichnen. Also der Kampf gegen die Verfälschung der Geschichte und für eine Neubewertung der Geschichte. Bei dem letzten Punkt sage ich, wir sitzen alle in einem Boot, egal welcher Herkunft. Denn auch die Menschen in Europa, vor allem diejenigen, die in Armut leben, leiden letztlich unter dem gleichen System, unter dem die Afrikaner gelitten haben und bis heute leiden.
Qui a légitimé l'esclavage et la colonisation? Le système de domination.
Wir alle wurden einem historischen Konstrukt untergeordnet, das seit nunmehr 600 Jahren vorherrscht. Eine Propaganda, die das Sklaventum, die Ausbeutung und die Kolonisierung legitimiert hat. Das System der Vorherrschaft über den Menschen. Es geht darum, die Bedingungen der Konstruktion dieser Geschichte zu erkennen und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das ist absolut unverzichtbar. Aber ob das ausreicht, das glaube ich wiederum nicht. Die Rehabilitation der Geschichte muss von politischer Arbeit begleitet werden und von einer Neuauslegung der Politik. Denn es sind die politischen Strukturen, die die Geschichte transportieren und fortführen. Sie sind es, die die Geschichte konstruieren.
Et l'histoire, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé à l'époque, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui.
Und mit Geschichte ist nicht nur gemeint, was in jener Epoche passiert ist, sondern etwas, das sich heute aktuell ereignet. Es ist die Art und Weise, wie man heute die Geschichte interpretiert, sei es in den Medien, in der Schule, in den Vereinen, auf der Straße. Darum investieren wir unsere Energie da hinein. Und ich glaube, dass das Modell des Kollektivs zugleich antikapitalistisch ist. Nicht in dem Sinne, dass wir gegen kleine, kreative Unternehmen sind, das nicht. Wir sind gegen ein System, das Ausbeutung geschaffen hat. Und das ist das System, das uns heute noch dominiert, in Europa genauso wie auf dem afrikanischen Kontinent. Wir sind gegen die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Und wir bedienen uns aller Mittel, der Geschichte, der Politik, der Medien, der Wirtschaft, des Zusammenlebens. Und auch der Feminismus ist hier ganz essentiell. All diese Bereiche oder Mittel wollen wir nutzen, um der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ein Ende zu setzen, die die Menschen auf dem afrikanischen Kontinent so hart getroffen hat und noch heute trifft, ebenso wie ihre Nachkommen in Europa.
Merci beaucoup, Calvin Suarez.
Calvin Suarez Njal, Mitbegründer des Collectif Mémoire Colonial et Lutte contre la Discrimination aus Brüssel. Ich danke Ihnen für das Interview.
Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Martina.
Wir hören ein ein paar Takte der Coverversion von dem Filmtrack Django Unchained vom Kulturregisseur Quentin Tarantino.
Facing the fear that the truth had discovered. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything.
Es gibt ja eine ganze Reihe von Coverversionen dieses bekannten Filmtracks. Dieser war von Sogoji und ihr könnt das auf der Soundcloud finden. How to be an Anti-Racist, so lautet der Titel des neuen Buches von Ibram X. Kendi. Kendi ist der Gründungsdirektor des Anti-Racist Research and Policy Center in Washington DC. Sein Buch wird voraussichtlich im August erscheinen, sein neues Buch, das auf dem Dear White People Kongress, aber der Titel auch des der Keynote war. Er hat dort eine Rede gehalten, die in Ausschnitten den Inhalt seines Buches vorweggreift. Ihr könnt seine Rede und die vor allen Dingen sehr spannende Frage- und Antwortrunde ab morgen nachhören, und zwar auf der Website des Süd-Nordfunk unter www.iz3w.org. Oder wer sie lieber über den Äther hört, hier bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz am Mittwoch, den 13.03. oder am Donnerstag, den 14.03. Lisa, die mit mir hier heute die Moderation macht, befragte für den Südnordfunk die Fotokünstlerin Severin Kpoti zu Ideen hin zu einer postrassistischen Gesellschaft. Severin Kpoti hatte im E-Werk ihre Fotoserie Bild und Bühne ausgestellt, die sich den Herausforderungen annehmen, dominante Bilder in subkulturellen Bewegungen zu durchbrechen.
Severin Kpoti ist Freiburgerin. Sie ist Fotokünstlerin und engagiert sich in einem unkommerziellen Club in Freiburg, dem Slow Club. Unter anderem organisiert sie dort den Salon Riot, eine queer-feministische Veranstaltungsreihe. Und außerdem ist sie Person of Color und bei Here and Black aktiv, einem Verein, der aus der feministischen Geschichtswerkstatt entstanden ist und Erfahrungen schwarzer Menschen in Gegenwart und Vergangenheit sichtbar machen möchte. Sie hat unter anderem bei der Freiburger Veranstaltungsreihe Dear White People mit zwei Fotoausstellungen und einem Erzählcafé mitgewirkt und wir haben uns mit ihr über ihre Kunst, aber auch über Identitätspolitik unterhalten.
Ich glaube, mir war das lange, glaube ich, auch so erstmal gar nicht so bewusst. Also natürlich auch bewusst, dass man irgendwie ja klar anders ist und das natürlich auch so gefühlt hat, aber ich konnte da, glaube ich, so lange erstmal so, glaube ich, gar nicht so wirklich mit umgehen oder das irgendwie so fassen oder auch ergreifen. Und mittlerweile versuche ich da einfach so durch gewisses Handeln oder einfach so, oder hat sich die Denkweise so ein bisschen geändert. Ich stelle das jetzt nicht so krass an den Pranger und versuche dann aber eher so, ja, vielleicht durch einzelne Aktionen oder so Leute vielleicht so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen oder einfach so ein bisschen Awareness zu zeigen oder zu haben, was sich aber wirklich so erst so mit der Zeit bei mir auch, mich auch so rausgestellt hat. Also ja, genau, Salon Riot, dann bin ich bei Here in Black mittlerweile engagiert, was jetzt aber auch noch nicht so lange ist und es hat sich ja erst so in der letzten Zeit so ein bisschen rausgestellt. Ich dachte irgendwie so, hey, ich muss und soll und will mich auf jeden Fall in den verschiedenen Bereichen engagieren. Salon Riot für Sichtbarmachung von weiblicher Kunst und Kultur. Und bei Here in Black bin ich so ein bisschen reingerutscht und dann auch gemerkt, so ja, das ist eigentlich so gerade ein Thema, wo ich gerne mich engagieren möchte. Aber es hat sich so erst so in der letzten Zeit irgendwie so alles ein bisschen rauskristallisiert.
Schlüsselmomente?
Vielleicht gab es immer mal wieder kleine Momente. Also ich muss jetzt auch ehrlich sagen, dass ich jetzt so jetzt keine großen, also negativen rassistischen Erfahrungen hatte, bis halt auch so dieser Alltagsrassismus halt, der einem halt schon tagtäglich fast begegnet, den man dann erstmal so, wenn man so ein bisschen abtut und denkt, ja, ne, so denken die halt, aber dann irgendwann, das potenziert sich halt und schaut sich dann irgendwann auf und dann denkt man halt so, nee, warum? Warum muss ich das jetzt eigentlich so hinnehmen? Und das vielleicht dann so auch so Leuten sagen, so hier, auch wenn das jetzt irgendwie so banale, alltägliche Floskeln oder Aussagen sind, das ist trotzdem Rassismus und ich möchte das vielleicht nicht so länger hinnehmen und jetzt halt dann doch endlich mal was sagen oder dagegen tun, weil das muss man nicht hinnehmen. Auch wenn es nur banal und alltäglich ist, es ist trotzdem Rassismus.
Bei der Dear White People Veranstaltungsreihe war Severin mit ihren beiden Ausstellungen If We Were Kings, die Post-Gender-Vision mit Bildern von Drag Kings zeigt, und ihrer älteren Ausstellung Show Me, Bildern von Frauen auf der Bühne, vertreten. Die Vernissage zu If We Were Kings wurde mit folgenden Worten eröffnet.
Diese neue Ausstellung, die heute präsentiert wird, beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Normen, Geschlechternormen und damit, wie man die auch durchbrechen kann. Es geht um das Spiel mit Klischees und mit Symbolik. Und Severin versucht mit diesen Fotos, die betrachtende Person in die Welt, in die eigene Vorstellungswelt zu ziehen, aber auch in die Welt der Frauen, die sie fotografiert hat, in diese Welt zu ziehen. Was für ein Geschlecht habe ich für mich? Wie kann ich, was möchte ich sein? Aber auch in eine Welt zu ziehen, wo man sagen kann, ich bin divers, ich bin alles, bin ich männlich, bin ich weiblich. Auf jeden Fall kann ich hier in dieser Welt das sein, was ich gerade jetzt sein möchte.
Was ihre Kunst mit postrassistischen Visionen zu tun habe, beantwortet sich über die Radikalität, mit der gängige Narrative durchbrochen und das Diskriminierungsfeld Gender dekonstruiert wird. Solche Interventionen sind wichtig auf dem Weg zu einer emanzipatorischen Gesellschaft. Auf die Frage nach ihren postrassistischen Visionen und dem Weg dahin spricht Severin über den Rassismus, der tief in unserer Gesellschaft und unserem Denken steckt und bei dem selbst sie als aware Person of Color sich ab und zu erwischt und den es immer wieder aktiv zu reflektieren und zu bekämpfen gilt.
Sich selbst halt immer wieder die Frage stellen, ja, wie denke ich gerade, wie möchte ich eben selber behandelt werden? Das ist ja auch so eine Sache, also erstmal so bei sich zu anfangen, wie möchte ich denn wahrgenommen werden und behandelt werden und das dann halt transformieren zu, okay, wie gehe ich im Gegensatz mit anderen um? Oder halt auch, manche Dinge sind, glaube ich, auch so ein bisschen bei vielen tief verwurzelt und ich glaube, das geht halt nicht von heute auf morgen, so, da muss man halt an sich arbeiten und wenn man halt das Bewusstsein hat und das machen möchte, dann wird es hoffentlich was.
There's a drought of dignity, though we thirst to be free. We're crippled and diseased by unspoken policies, labeled minorities, yet we're all one. Only the blind can unconditionally love. So we must, yes we must fight now. We must blind our eyes, listen to the cries, face what's inside, break shameful pride, changing our times till our fates satisfy.
Liberal, tolerant und weltoffen. Laut einer Studie der Wochenzeitschrift Die Zeit ist genau das die große Mehrheit der Deutschen. Aber wie kann eine rassistisch strukturierte Gesellschaft spurlos an uns vorübergegangen sein? Wohl kaum, meint Nenad Čupić vom Verein Phoenix e.V. für eine Kultur der Verständigung. Nur welche Formen individueller Auseinandersetzungen können echte Veränderungen bewirken?
Zunächst mal würde ich die Frage in den Raum werfen, ob dieses, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, tatsächlich jetzt noch eine größere Dimension angenommen hat oder ob das nicht schon da war, sich aber verschiedenartig geäußert hat und das jetzt breiter in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Weil ich glaube, Menschen of Color, POC, schwarze Menschen in Deutschland, die haben in den letzten Jahrzehnten in Deutschland den Rassismus erlebt. Die Frage ist, ob deren Rassismuserfahrung und deren Rassismuserlebnisse von der Breite der Bevölkerung, von der Mehrheitsbevölkerung derart wahrgenommen wurden. Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda, Racial Profiling, Blackfacing, Sarrazin, Sarrazin-Debatte, Kinderbuchdebatte. Das sind ja alles Ausprägungen von Rassismus, NSU-Morde. Das ist ja was, was sich über die letzten Jahre, Jahrzehnte erstreckt hat oder auch in die Vergangenheit zurückreicht. Gleichzeitig sind neue Medien dazugekommen. Die verstärken vielleicht bestimmte Phänomene, beschleunigen bestimmte Phänomene. Was neu ist, ist, dass Parteien wie die AfD jetzt in sehr, sehr vielen Landtagen sitzen, dass sie im deutschen Parlament sind. Das ist neu, wie die AfD versucht, ich sag mal, antirassistische, aber letztlich diskriminierungskritische Stimmen klein zu machen. Und zu deiner Frage nach dem Zusammenhang, wenn Rassismus tabuisiert ist in der Gesellschaft, wenn die Gesellschaft nicht wahrnimmt, dass sie rassistisch ist, dass sie rassistisch strukturiert ist und sagt, nein, wir haben kein Problem mit Rassismus, weil sie in bestimmte Ecken einfach nicht guckt oder bestimmte Stimmen nicht hört, bestimmten Stimmen vielleicht, ich sag mal, nicht den Klangraum gibt, den sie verdienen. Und dann irgendwann klar ist, gut, das ist jetzt schwierig zu tabuisieren oder schwierig kleinzureden, eine gewisse Realität und eine Dramatik, die jetzt da ist, dann wird der Zusammenhang, glaube ich, relativ schnell klar.
Aber warum ist es so schwer? Also warum guckt die Gesellschaft nicht in diese Ecken? Was macht dieses Tabu aus?
Weil es die Beschäftigung mit sich selbst ist. Und wenn mein Bild von mir ist, ich bin demokratisch, ich bin liberal, ich bin gegen Diskriminierung, ich bin für Menschenrechte und das ist das, wofür ich eintrete. Das ist das eine, man kann dieses Bild von sich vor sich hertragen und zugleich sich nicht mit sich selbst beschäftigen und sich nicht fragen. Also wenn die Gesellschaft, naja, doch schon auch Züge von Rassismus aufweist und ich in dieser Gesellschaft geboren bin oder aufgewachsen bin, viel Zeit verbringe, kann es dann sein, dass die Gesellschaft keinerlei Einfluss auf mich hat? Würde ich sagen, eher nein. Also wird es wahrscheinlich so sein, dass die Gesellschaft Einfluss auf mich hat. Und dann muss ich aber auf mich gucken. Und das ist vielleicht nicht angenehm, auf mich zu gucken, auf meine eigenen Vorurteile, auf meine eigenen rassistischen Stereotype, auf meine Bilder, die ich habe über schwarze Menschen, über People of Color, über Menschen, die in Deutschland als anders dargestellt oder gemacht werden, weil, ja, da muss ich muss mich mit mir selbst beschäftigen, vielleicht auch Versäumnisse eingestehen, vielleicht auch eingestehen, dass ich gar nicht so liberal, antirassistisch, menschenrechtskonform denke, handle und fühle, wie ich das eigentlich mir wünschen würde.
Diese Schuld, die sozusagen so ein Schuldreflex, der damit verbunden ist, der löst ja eben genau auch diese Abwehr aus. Was kann anstelle der Schuld treten in so einem Prozess der Auseinandersetzung?
Schuld. Ich glaube, das passiert häufig, wenn Menschen anfangen, sich mit Rassismus oder mit Diskriminierung, mit ihren eigenen verinnerlichten, diskriminierenden Verhaltensweisen zu beschäftigen, mit ihren rassistischen Verhaltensweisen zu beschäftigen, dass sie sich schuldig fühlen. Und dann kann es erstmal interessant sein, sich zu fragen, warum, wieso, weshalb fühle ich mich schuldig? Woher kommt dieses Konzept der Schuld? Wo habe ich das gelernt? Warum ist das für mich wichtig? Warum rufe ich das ab? Und gleichzeitig ist Schuld absolut blockierend, hemmend. Und wenn es Menschen hilft, diesen Begriff oder dieses Konzept der Schuld erstmal wegzulegen, beiseite zu stellen oder abzulegen und zu sagen, ich ersetze das durch Verantwortung. Ich glaube, dann ist es eine produktivere Herangehensweise. Also, dass man sagt, gut, das sagen ja die Leute teilweise. Was kann ich dafür, dass meine Eltern, meine Lehrerin, meine Erzieherinnen in der Kita mir das und das beigebracht haben oder was kann ich denn dafür, dass ich dieses und jenes Buch, diesen und jenen Film gelesen habe oder geguckt habe, als kleines Kind, dann würde ich sagen, du kannst nichts dafür. Wurde ja nicht immer gesagt, so, pass mal auf, das, was ich dir jetzt hier vermittle, ist ein diskriminierendes, rassistisches Bild. Hast du Lust, das von mir präsentiert zu bekommen? Und dann sagen die kleinen Kinder, ja, natürlich, dem ist ja nicht so. Also deswegen macht es ja gar keinen Sinn, sich schuldig zu fühlen als weiße Person, sondern zu sagen, gut, ich habe bestimmte Dinge mitbekommen, nicht immer hatte ich die Möglichkeit, da mitzusprechen, ob ich das mitbekommen möchte oder nicht. Jetzt bin ich vielleicht erwachsener oder ich kann da nochmal anders drauf gucken, bewusster. Und jetzt versuche ich einfach so verantwortlich wie möglich mit mir, mit dem, was ich mitbekommen habe, mit dem, was ich bislang vielleicht auch gemacht, gesagt, getan habe, umzugehen, um das in Zukunft anders zu machen.
Kommen wir vielleicht nochmal zu dem Anfang, da hast du auch von den NSU-Morden und der AfD und so weiter gesprochen. Auf jeden Fall leben wir in einer Zeit, wo es weiter notwendig bleibt, antirassistische Politik auch zu machen. Und nicht alle, die diese antirassistische Politik machen, haben eben alle diese internalisierten Rassismen und die eigene Involviertheit reflektiert. Was würde die antirassistische Bewegung in Deutschland verändern, wenn wir das, was ihr versucht anzustoßen, machen würden, also diesen Reflexionsprozess durchlaufen würden?
Mir ist auch erstmal die Frage, wer oder was ist die antirassistische Bewegung in Deutschland? Es gibt antirassistisch sich verhaltende oder engagierende Menschen schon sehr, sehr lange in diesem Land. Die werden aber vielleicht nicht als antirassistische Bewegung wahrgenommen, also weil sie eben nicht weiß sind. Die Menschen, die rassistische Diskriminierung erfahren haben, und was dagegen tun wollten, die waren ja aktiv, also die waren antirassistisch aktiv. Und dann kann man nochmal gucken, wie waren die organisiert? Haben die sich als Bewegung organisiert? Haben die sich als Bewegung verstanden? Das ist das eine. Das andere ist, wurden sie von weißen Medien, weißdominierten Medien, Medienmacherinnen als Bewegung wahrgenommen? Und ich glaube, es gibt manche Bündnisse, manche Gruppen, die sich verbinden, die in so ein antirassistischen Widerstand gehen und antirassistische Politiken versuchen umzusetzen. Gleichzeitig gibt es da wahrscheinlich auch noch Potenzial und Möglichkeit, diese Bündnisse breiter zu machen, stärker zu machen.
Und um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, das eine ist ja sozusagen gegen die AfD auf die Straße zu gehen und das andere ist eben sich selbst anzugucken und es muss ja auch irgendwie beides zusammen möglich sein und was würde das verändern, wenn das zusammen möglich, also ist ja auch, passiert ja, aber.
Ich glaube, das würde wahnsinnig viel verändern. Ich kann ein Beispiel bringen. Was würde es verändern, wenn ich sage, ich bin gegen Sexismus und ich laufe bei ein paar Demos mit, die gegen Sexismus sind und gleichzeitig reflektiere ich nicht, dass ich Mann bin und habe vielleicht gar nicht angefangen zu gucken, wo habe ich mich eigentlich sexistisch verhalten gegenüber meiner Mutter, meiner Schwester, Freundin von mir. Und ich glaube, je mehr ich über mich und mein diskriminierendes Verhalten, in dem Fall, wenn wir jetzt über Rassismus sprechen, je mehr ich über mich und mein rassistisches Verhalten weiß, desto besser und tiefer ist A, mein Verständnis von mir selbst. Und je mehr Verständnis ich für mich selbst habe, fällt es, glaube ich, auch leichter, mehr Verständnis für andere Menschen zu haben. Und aus diesem Verständnis heraus Strategien, Taktiken, Wege zu schaffen, die tatsächlich mittel- und langfristig Wirkung entfalten. Naja, bei mir in der Familie sagt jemand was Rassistisches. Was weiß ich, meine Eltern sagen was Rassistisches. Ich habe verschiedene Möglichkeiten zu handeln. Ich kann entweder auf den Putz hauen, auf die Pauke hauen und sagen, boah, das hast du rassistisch gesagt, ist ein gangbarer Weg. Oder ich kann gar nichts sagen. Oder ich kann über die Reflexion von solchen Momenten, die es ja wahrscheinlich häufiger dann gab, gucken, Moment mal, was spielt da eigentlich noch mit für eine Rolle? Warum, wieso, weshalb sagt, was weiß ich, mein Vater, mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter, das und das? Und dann mich selbst zu beobachten und zu gucken, wie würde ich denn jetzt gerne in der Situation reagieren? Warum? Also wenn ich jetzt eher der Typ bin, der dann sagt, so, ich werde jetzt ein bisschen lauter und gehe da in den offenen Konflikt, in den Streit, dann zu gucken, warum, woher habe ich das gelernt und sich nochmal zu fragen, wie oft war das denn wirkungsvoll? Also hat das jetzt wirklich, keine Ahnung, die letzten 10, 20 Gespräche mit den Leuten, haben die Wirkung entfaltet oder war ich eigentlich mehr oder weniger ähnlich gefrustet nach jedem Gespräch und die Person auch und wir haben uns nicht wirklich verstanden. Und vielleicht habe ich dann den Stempel ja antirassistische Person oder überempfindliche Person, ich kann nichts mehr sagen, ich darf, ja, das ist die superkritische. Oder schaffe ich es, Wege zu finden, die vielleicht ja sehr, sehr kleinteilig sind, deswegen habe ich vorhin gesagt Demut, Wege zu finden, in der Kommunikation zu bleiben oder Strategien zu entwickeln, ja, wie schaffe ich es, dass da Veränderungen in Gang kommen.
Heißt das jetzt übertragen, mit der AfD reden, die AfD verstehen?
Das heißt, anzufangen zu verstehen oder lernen zu verstehen, was die AfD stark macht. Also mit den Stimmen in uns oder in unserem Umfeld reden, die auch Stimmen sein könnten oder vielleicht teilweise auch sind, die in der AfD vertreten sind.
Herzlichen Dank an alle an dieser Stelle, die bei der Sendung mitgewirkt haben, an Lisa, Anna, an Andreas und auch an alle Radios, die die Sendung übernehmen. Ich sag mal Tschüss bis zum 2. April, das ist der erste Dienstag im April, wie gewohnt um 16 Uhr könnt ihr den Süden-Nord-Funk hören. Tschüss und bis dann.
Tschüss.